habe euch heute passend zum Predigtthema einmal einen optischen Eindruck mitgebracht und dann ein Live-Geräusch. Ich warte ganz kurz auf den optischen Eindruck.
Also.
Ja, das an. Genau. Ströme des lebendigen Wassers, das ist das Thema der Predigt heute. Und hier haben wir so ein lebendiges Wasser, eine Quelle, einen kleinen Quellfluss, kurz nachdem er aus dem Boden springt. Und jetzt kommt ein Geräusch dazu und ich lade euch ein, für einen kurzen Moment mal die Augen zu schließen und nur das Geräusch wahrzunehmen. Jetzt dürft ihr die Augen wieder aufmachen. Also, ich habe zwar keinen Schlauch dabei, aber wenn ihr möchtet, ich kann nochmal kurz schütteln und nochmal aufmachen. Ja, also ich mag dieses Geräusch sehr gerne, wirklich in den vergangenen Tagen, immer wieder, wenn ich so eine Flasche aufgemacht habe. Es war sofort allein durch das Geräusch Erfrischung, Durstlöschung, die Assoziation. Und ich denke mal, das hat es bei euch gerade auch direkt wachgerufen. Und einen kurzen Schreck habe ich davon auch gesehen. Genau, also Wasser und noch konkreter lebendiges Wasser, das ist das Thema der Predigt heute. Und ein Thema, das uns ja schon durch dieses Jahr hindurch begleitet, nämlich durch die Jahreslosung, die da heißt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Johannes Offenbarung 21, Vers 6. Und zu diesem Vers haben wir in dieser Gemeinde schon haben wir zwei Predigten gehört, die letzte sogar an dem letzten Sonntag, bevor wir in die Pause gegangen sind. Wir haben mindestens eine Andacht gelesen in unserem Gemeindebrief. Vielleicht habt ihr auch zu Hause noch mehr darüber gehört, mehr darüber gelesen, über diesen Vers. Ich möchte trotzdem heute dieses Thema noch einmal aufnehmen in der Predigt und zwar mit einer anderen textlichen Grundlage, nämlich mit einem kurzen Bibeltext, der in Johannes Evangelium steht, in Kapitel 7 und dort in den Versen 37 bis 39. Was ist das? Das ist sehr dunkel. Ich lese ihn einfach. Genau. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Sowohl die Jahreslosung als auch die Worte Jesu hier im Johannes-Evangelium, die haben eine grundsätzliche Gemeinsamkeit, denn sie berichten von Gott bzw. von Jesus als Ursprung oder Spender von lebendigem Wasser. Aber sie haben eine unterschiedliche Perspektive. In der Johannes-Offenbarung ist das Wasserwort ja Teil der großen Vision von der Neuschaffung von Himmel und Erde. Und es ist in dieser Vision von der neuen Welt, vom neuen Himmel, von der neuen Erde, die Zusage Gottes, dass eben in der neuen Schöpfung alle Menschen Fülle des Lebens erfahren dürfen. Und für die ersten Christen, an die die Johannes Offenbarung damals gerichtet war, sollten diese Worte Trost und Kraft geben, trotz aller Versuchungen, die sie im Leben erfahren haben, standhaft im Glauben zu bleiben, um dann in der neuen Welt Gottes tatsächlich Lebensfülle pur zu erleben und zu erfahren. Das Wasserwort Jesu im Johannesevangelium hat einen anderen Kontext. Denn Jesus spricht dieses Wort in das Leben seiner Mitmenschen hinein. Und er spricht es, das ist ganz spannend, in die Erfahrung von Lebensfülle hinein. In unserem Predigttext ist natürlich das wichtig, was Jesus selbst gesagt hat, also seine Worte. Aber sehr spannend sind auch Ort und Zeit, die Jesus gewählt hat, um diese Worte zu den Menschen zu sprechen. Und deswegen möchte ich im ersten Teil der Predigt etwas ausführlicher darlegen, wann und wo eigentlich Jesus genau diese Worte gesprochen hat. Jesus befindet sich, als er diese Worte spricht, in Jerusalem und zwar zum Zeitpunkt des Laubhüttenfestes. Das Laubhüttenfest, das war und das ist ein Fest der Fülle und der Freude. Es ging ganz grundsätzlich darum, und das geht es heute auch noch, sich dankbar bewusst zu machen, dass Gott der Versorger und der Erhalter des Lebens ist. Es ist im Prinzip das jüdische Erntedankfest mit einem kleinen Unterschied, dass die Juden dieses Fest 8 Tage lang feiern konnten und feiern und wir uns auf einen Vormittag beschränken inzwischen. Und für die Menschen zur Zeit Jesu, die halt natürlich vor allem in der Landwirtschaft tätig waren, ging es in diesen Feiertagen ganz bewusst darum, Gott zum einen Danke zu sagen für die erfolgreiche Ernte der Vergangenheit und gleichzeitig um die Bitte, dass er Wachstum und Gedeihen schenkt und vor allem Regen für die neue Saat- und Erntezeit. Das Wohnen in selbstgebauten Hütten, das ist, denke ich, vielen von uns bekannt, das ist ganz elementar zum Laubhüttenfest dazugehört. Also es sollte an die Erntehütten erinnern, die sich die Menschen gebaut haben, wenn sie die Ernte einbrachten auf den Feldern. Aber es gehörte noch viel mehr dazu. Und zwar darunter auch eine Prozession, die jeden Tag durchgeführt wurde, bei dem an der Quelle in Jerusalem an einem Teich Wasser geschöpft wurde und zum Tempel gebracht wurde. Zur Zeit Jesu muss das Laubhüttenfest tatsächlich so eine Art achttägige Non-Stop-Party gewesen sein. Ich habe in einer alten rabbinischen Überlieferung folgende Aussage gefunden, die sich auf das Laubhüttenfest bezieht. Wer die Freude an der Stätte des Schöpfens nicht gesehen hat, hat im Leben keine Freude gesehen. Wer Jerusalem in dieser Pracht nicht gesehen hat, hat im Leben keine herrliche Großstadt gesehen. Wer den Tempel nicht gesehen hat, hat im Leben kein prächtiges Gebäude gesehen. Und in einer Zusammenfassung von weiteren rabbinischen Überlieferungen heißt es, die Unmöglichkeit, sich dem Spektakel zu entziehen, lassen Schilderungen vermuten, die davon berichten, dass das vom Frauenvorhof im Tempel ausgehende Licht so hell war, dass die gesamte Stadt davon erleuchtet wurde, sodass man selbst nachts Erbsen lesen konnte. Musik, Posaunenklänge und Tanz begleiteten die Festakte. Eine Aneinanderreihung von Opfern, von Gebeten, Versammlungen, gemeinsamen Mahlzeiten und Prozessionen mit der Wasserkanne zum Altar führten zu schlaflosen Nächten. In beiden kurzen Zitaten ist von der Stätte des Schöpfens die Rede, beziehungsweise von der Prozession mit der Wasserkanne zum Altar. Und es war damals so, dass vom ersten bis zum siebten Tag des Laubhüttenfestes eine Wasserspende im Tempel dargebracht wurde. Einmal am Tag wurde im Siloah-Teich eine Kanne Wasser geschöpft, in einer feierlichen Prozession in den Tempel getragen und dort in einem wirklich hohen Bogen in eine Schale gegossen, sodass wirklich ein Wasserfluss entstand. Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht, einfach mal einen Ausdruck davon zu geben, einen Eindruck. Hier, das ist eine Rekonstruktion von Jerusalem, die auch in Jerusalem steht. Hier unten haben wir den Siloah-Teich. Da sieht man auch tatsächlich ein bisschen Wasser, sonst in einem sehr steinigen und trockenen Areal. Und hier gibt es so einen Gang lang, der sich bis zum Tempel hochzieht. Und diesen Gang lang wurde mit dieser Wasserkanne prozessiert, bevor dann im Tempel der eigentliche Ritus vollzogen wurde. Und hier auf der linken Seite sieht man im Prinzip die Ausgrabung dieser Siloah-Quelle, so wie sie heute noch aussieht. Inzwischen etwas mehr grün an dieser Stelle. Die Wasserspende, die im Tempel dargebracht wurde, die wurde als ein ganz wichtiges Segenszeichen verstanden. Für die benötigten Regenfluten, daher auch diese Symbolisierung, dass man diese Kanne hochhielt und runtergoss, damit so ein kleiner Strom von Wasser entstand. Und das Spannende ist, dass für die Juden damals diese Handlung mit dem Wasserschöpfen und dieser Prozession zum Tempel noch ein paar andere Verbindungen auch ins Alte Testament hatte. In Jesaja 12, Vers 3 heißt es zum Beispiel, ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude aus den Quellen des Heils. Und diese Aussage des Propheten Jesajas, die verstand man damals tatsächlich so, dass man dieses Wasserschöpfen mit vielfältigen Formen von Freude verbinden sollte. Also die Menschen haben auf dem Weg dann getanzt, sie haben Musik gemacht, sie haben gelacht, haben versucht, Freude auszudrücken. In Ezekiel 40 bis 48, da findet sich auch eine Vision von dem Propheten, der, als die Juden sich noch in der babylonischen Gefangenschaft davon erzählt, dass es in Jerusalem eine Quelle geben wird, die zu einem reißenden oder großen Strom wird und die nicht nur Jerusalem, sondern das ganze Umland zu einem fruchtbaren Land macht mit reichen Fischbeständen. Es sollte den Juden damals Hoffnung geben darauf, dass wenn sie einmal zurückkommen dürfen nach Israel, nach Jerusalem, sie dort ein Leben in Fülle erwartet. Der Prophet Zacharja beschreibt eine Quelle in Jerusalem, die von Sünde und Unreinheit reinigen kann, und nennt sie ebenfalls lebendiges Wasser. Und der Siloah-Teich in Jerusalem, der war zur Zeit Jesu genau solch ein besonderes Gewässer. Er wurde von der einzigen Quelle gespeist, die es in Jerusalem gab. Und so hatte das Wasser natürlich eine ganz grundlegende Bedeutung für die Trinkwasserversorgung, aber auch für die Landwirtschaft um Jerusalem herum. Es war für die Juden damals die Lebens- und Überlebensquelle. Und hinzu kommt eine rituelle Bedeutung, tatsächlich in der Weise, dass die Juden dachten und davon ausgingen, dass wenn sie sich in diesem Teich waschen, sie von Sünde und von Unreinheit befreit werden. Eine Forschung, die sogar Jesus aufgreifen kann, wenn er in Johannes 9 einen von ihm geheilten Blinden genau zu diesem Teich schickt, um sich zu waschen. Jesus selbst Repräsentation als die eigentliche Quelle des lebendigen Wassers. Die hat er nicht an einem zufälligen Tag oder an einem zufälligen Ort gemacht. Er spricht sie am siebten Tag und damit am Höhepunkt dieser jüdischen Non-Stop-Party, des Laubhüttenfestes. Und er spricht sie zu Menschen, die gerade auch durch diesen Wasserschöpfritus Gott um Lebensfülle bitten und überschwänglich auch Fülle des Lebens feiern. Durch Musik, durch Tanz, indem sie die Stadt und den Tempel herrlich dekoriert haben. Sie befinden sich in einem selbstgemachten Hochgefühl. In der historischen Situation hat das, was Jesus hier sagt, eine ganz grundsätzliche Kritik an den kultischen Handlungen rund um den Tempel. Er versucht damit den Juden klarzumachen, dass der Tempel seine Bedeutung als zentraler Ort der Begegnung mit Gott verloren hat. Er hat darauf versucht hinzuweisen, dass nicht mehr der Kult oder der Ritus notwendig ist, um sich der Nähe Gottes zu versichern und dass Gott einem wohlgesonnen ist, sondern dass mit der Sendung Jesu in diese Welt es nun die Gemeinschaft mit Christus, die Beziehung zu Jesus höchst selbst ist, die uns Menschen mit Gott verbindet und uns erfahren lässt, wie gut es Gott mit uns meint. Und es wäre ganz spannend, diesen Aspekt der Kritik noch weiter zu bedenken im Blick auf die Juden damals, aber auch, was es für uns heute bedeuten könnte. Ich will aber auf einen anderen Aspekt des Textes eingehen, gerade auch im Gegenüber zur Jahreslosung. Die Worte Jesu haben neben dieser kritischen Ebene auch eine ganz grundsätzlich existenzielle Ebene. Jesus spricht hier, wie gesagt, die Worte in das Leben von Menschen hinein, die gerade auf einer selbstgemachten Welle des Hochgefühls saßen, die bereits 7 Tage Party hinter sich haben und die momentan in umfassender Weise erfahren, durch Essen und Trinken, durch Lachen und Musizieren, dass es gut sein kann im Leben, dass es gut gehen kann im Leben. Aber in der historischen Situation dauerte es nur noch einen Tag, bis das ganz normale Leben wieder seinen Lauf nimmt, bis der Alltag zurückkehrt. Nur noch einen Tag, bis die Anstrengungen und die Sorgen des Alltags von Bauern und von landwirtschaftlichen Menschen wieder anfängt. Nur noch einen Tag, bis die hochgeputschte Freudenstimmung dem ernüchternden Alltag weicht. Lebensfülle, das konnten die Juden durch das Laubhüttenfest tatsächlich eine Woche exzessiv erleben. Aber dann kam der Absturz in die reale Welt, in das reale Leben. Und an diesem Punkt haben wir Menschen im 21. Jahrhundert eine grundsätzliche Gemeinsamkeit. Über alle kulturellen und geistigen und wirtschaftlichen Unterschiede hinweg. Wir kennen ebenso das Hochgefühl oder die regelmäßige Sehnsucht nach Lebensfülle, die wir auch immer wieder mal für kurze Momente spüren oder erfahren können. Und wir kennen die große Ernüchterung über die Realität unseres Lebens. Mit all seinen Bereichen, in denen wir oft ganz weit weg sind von dem Gefühl, in Fülle zu leben. Zwischen beiden liegt ein riesiges Gefälle. Und wie oft sind auch wir schon von dem Hochgefühl der Lebensfülle wieder hinabgefallen auf den Boden der Realität. Was wir unter Lebensfülle verstehen, das ist von Person zu Person ganz verschieden. Torge hat gerade schon ein schönes Beispiel gebracht, wo Lebensfülle, die wir für einen Moment lang erleben oder für einige Wochen lang ein jähes Ende finden kann. Ich denke auch gerade schon an die großen Taschen mit den Wäschebergen, die sich auch bei uns bald entladen werden. Ich habe noch einige andere Beispiele herausgesucht, wo sich einfach zeigt, wie Menschen Lebensfülle verstehen und erfahren und auch merken, dass sie daran scheitern. Für viele Menschen ist es wichtig, materiell gut dazustehen. Und für sie zeigt sich dann Lebensfülle, zum Beispiel im Handymodell, wie neu und wie teuer es ist, am Funktionsumfang der Haushaltsgeräte, wenn dann der Kühlschrank schon eine eingebaute Kamera hat und man nicht mehr reinschauen muss, um zu wissen, was einzukaufen ist. Es kann sich am Auto zeigen, am Wohneigentum, am Geld insgesamt. Und ja, wie spannend und prickelnd kann es sein, ein neues Handy auszupacken und in Betrieb zu nehmen. Das Gefühl kenne ich selber tatsächlich sehr gut. Die neue Smartwatch, den neuen Fernseher, das neue Kino-Soundsystem fürs Wohnzimmer. Wie erhebend kann es sein, im Autohaus über den Lack des neuen Autos zu streichen und zu wissen, ich bin der Erste, der diesen Wagen fahren wird. Aber wie schnell sind diese Gefühle verflogen? Das neue Handy, das wird zum Alltagsgegenstand. Das nächstbessere Modell ist schon längst wieder zu haben oder angekündigt. Das eigene Modell damit schon wieder veraltet. Der Kollege hat sich doch den größeren Fernseher ins Wohnzimmer gehängt. Das nagelneue Auto hat schon nach wenigen Kratzern die ersten Kratzer auf dem Lack. Lebensfülle, das kann für viele Menschen auch gleichbedeutend sein mit gesehen werden, mit Anerkennung. Was für ein Hochgefühl ist es, wenn die Chefin oder der Chef ein Lob ausspricht für die eigene Leistung? Oder was für ein Hochgefühl kann es sein, wenn das Statement, das man auf Facebook abgibt, zu einem aktuellen gesellschaftlichen Thema, zahlreiche Likes und positive Kommentare hervorruft? Das ist ein tolles Gefühl. Und wie tief ist der Fall, wenn nach dem Lob des Chefs oder der Chefin die nächsten Überstunden wieder angesagt sind? Oder es heißt, wieder Schwäche und Fehler von Kollegen auszunutzen, um das nächste Lob zu generieren? Wie tief zurück in die Realität kann der Fall sein, wenn das eigene Statement bei Facebook doch nicht auf die erhoffte Zustimmung stößt, sondern auf Desinteresse oder noch schlimmer auf Kritik? Man dann für die eigene Meinung auf einmal kritisiert oder angeprangert? Lebensfülle, das kann für Menschen das Leben in Beziehungen bedeuten. Und was für ein Hochgefühl ist der Tag der Hochzeit und die Geburt der eigenen Kinder? Und was für ein Fall ist es, wenn das Hochgefühl der Geburt der Kinder durch die täglichen Streitigkeiten und Kämpfe mit trotzigen und pubertierenden Kindern ersetzt wird? Wie tief ist der Fall, wenn dem Verliebtsein die Streitigkeiten des Alltags folgen? Statt zärtlicher Küsse und Umarmungen verletzende Worte und statt Eheversprechen Trennung. So sehr wir im Leben nach Lebensfülle streben und sie sehnen, und so werden wir uns auch immer wieder Momente schaffen können oder erleben, die sich nach dem Leben in Fülle anfühlen, so sehr wird sich unser Leben oder werden wir im Leben auf dieser Welt zeitlebens die Erfahrung machen, dass unser menschliches Gefühl von Lebensfülle kein Dauerzustand ist. Und in diese Erfahrung, in dieses Bewusstsein hinein spricht Jesus aber seine Einladung. Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus meinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jesus bietet uns an, komm zu mir. In der Beziehung zu mir durch den Heiligen Geist könnt ihr die wirkliche Fülle des Lebens erfahren. Ihr könnt die wirkliche Fülle des Lebens erfahren, nicht erst in der neuen Schöpfung Gottes und auch nicht erst mit dem nächsten selbsterwirkten Hochgefühl von Lebensfülle. Jesus lädt uns ein, gerade in den Tiefen der menschlichen Lebensrealität, kann ich dir die Fülle des Lebens schenken. In den Situationen unseres Lebens, in denen wir vielleicht damit hadern, dass es uns materiell doch so schlecht und allen anderen Menschen materiell scheinbar viel besser geht. Da kann Jesus uns durch seinen Heiligen Geist die Verheißung Gottes zusprechen, dass er uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Und nicht selten gehört dazu, dass wir uns durch den Heiligen Geist auch verändern lassen in unseren Ansprüchen und in unseren Ansichten darüber, was wir wirklich zum Leben brauchen. Was wir für eine ausreichende Versorgung halten. Wenn wir aber bereit sind, uns auf neue Perspektiven auf unsere materielle Versorgung einzulassen, dann glaube ich, werden wir immer wieder auch Grund zur Dankbarkeit finden und damit die Grundlage für ein Gefühl von Lebensfülle, das viel anhaltender und viel langlebiger ist als die kurzzeitige Freude über das neueste technische Spielzeug. In den Situationen unseres Lebens, in denen wir darunter leiden, nicht gesehen zu werden und keine Anerkennung zu erhalten, da will Christus uns durch den Heiligen Geist zusagen: Ich sehe dich. Ich sehe dich und ich liebe dich. Er kann und will uns die Zusage Gottes in unser Herz pflanzen: Du bist mein geliebtes Kind. Und wenn wir diese Zusage annehmen und verinnerlichen, wenn wir sie Wurzeln schlagen lassen in unserem Herzen, dann schafft es in uns eine Möglichkeit, loszukommen von der Anerkennung und von dem Lob durch andere Menschen. Und in den Situationen, in denen wir mit den Beziehungen zu unseren Partnern, unseren Kindern, den Familienangehörigen, Freunden und Kollegen hadern oder in diesen Beziehungen auch scheitern, will Gott uns seine Vergebung zusprechen. Ich vergebe dir. Ich spreche dich frei von deiner Schuld. Ich rechne dir deine Fehler nicht ein. Lass du dir meine Vergebung an dir zur Kraft werden, anderen zu vergeben. Lass es dir zur Kraft werden, dass ich deine Fehler nicht anrechne und errechne anderen ihre Fehler nicht an. Gottes Vergebung gilt uns ohne Einschränkung. Und selbst da, wo wir ein Scheitern von Beziehungen nicht mehr aufhalten oder verhindern können, dürfen wir durch den Heiligen Geist erfahren, dass uns immer wieder neue Beziehungsmöglichkeiten geschenkt sind. In alle Bereiche unseres Lebens hinein vermag uns Jesus Christus, vermittelt durch den Heiligen Geist, wirkliche Fülle des Lebens zu schenken. Und um diese wirkliche Fülle des Lebens zu erfahren, müssen wir nicht warten auf die neue Schöpfung Gottes. Denn im Glauben an Christus wird uns der Heilige Geist auch immer wieder hier schon auf dieser Welt Lebensfülle in Christus spüren lassen. Dabei dürfen wir natürlich nicht verwechseln, dass wir noch in dieser Welt und nicht in der neuen Welt Gottes leben. Dauerhafte Erfahrung von Leben in Fülle, das ist und bleibt tatsächlich die Eigenschaft der neuen Welt Gottes. Dort wird alles gut sein. Aber das muss umgekehrt nicht heißen, dass hier alles schlecht und oberflächlich ist. Gerade die Erfahrung von Fülle des Lebens in unserer jetzigen Lebensrealität, jenseits besonderer und selbstgemachter Hochzeiten, ist das Angebot Jesu an uns. Zu unserem Leben in dieser endlichen Welt gehört immer wieder auch die Versuchung, darauf zu schauen, was der andere oder die andere hat, in materieller Hinsicht, an Beziehungen, an Anerkennung und vielen anderen Dingen, und sich dann zu vergleichen. Und gerade für diese Lebenssituation gilt das Angebot Jesu: Wenn du Durst hast, dann komme zu mir und trinke, wenn du an mich glaubst. Jesus bietet uns darin einen befreienden Perspektivwechsel an. Weg von dem Blick darauf, was wir anscheinend nicht haben und worin unser Mangel liegt, hin zu dem, was er uns in diesem Leben schon in vielfältiger Weise schenkt. Dass wir immer wieder den Weg zu dieser Quelle des lebendigen Wassers finden, wenn wir Durst haben, das wünsche ich uns. Und dass wir diese Lebensquelle nicht nur für uns behalten, sondern tatsächlich auch teilen und andere dazu einladen, Christus als die Quelle des lebendigen Wassers zu erfahren, dazu ermutige und befähige uns der Heilige Geist. Amen. Amen. Amen.